Menschen, Leben, Hintergründe, Krone Geschichte, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Krone Geschichte, der Podcast. Heute mit einem etwas, wie soll ich sagen, spicy Thema. Und da bin ich sehr froh, dass Martina Winkelhofer bei mir ist. Hallo Martina.
Hallo.
Martina, du hast heute so ein verschmitztes Lächeln aufgesetzt. Ich glaube, das könnte sein, dass wir einen etwas bekannteren Fall haben.
Ich habe einen super Fall mitgebracht. Der ist auch sehr unterhaltsam diesmal.
Ja, es wird wirklich, wirklich interessant. Aber erzähl mal, von wann ist denn der Fall und worum geht's dabei?
Ich habe für diese heutige Folge einen Fall aus dem Jahr 1909 ausgegraben. Es handelt sich um einen Giftmord und mehrere Mordversuche. Aber dieser Fall ist bei aller Tragik so absurd, dass man es eigentlich gar nicht glauben kann. Es handelt sich um den Fall Hofrichter und der zuständige Richter hat diesen Mordfall damals grauenhaft originell genannt.
Und damit sollte er richtig liegen, denn es ist ja, glaube ich, eine durchaus pikante Materie, mit der wir uns heute auseinandersetzen, die auch heute noch eine gewisse Aktualität besitzt.
Absolut, also von den Hilfsmitteln, von denen wir sprechen werden schon. Na, es ist einfach wirklich herrlich, man kann es gar nicht besser erfinden.
Gut, dann gehen wir rein in die Geschichte.
Der Fall hat sich, wie gesagt, 1909 zugetragen und zwar in Wien. Wir sind da in der ausklingenden Habsburger Monarchie. Zu diesem Zeitpunkt regiert der greise Kaiser Franz Josef. Die Stütze seiner Herrschaft und eine der Klammern des habsburgischen Vielvölkerstaates ist die K&K-Armee. Das wissen wir aus vielen Filmen, aus den Bildern. Das war natürlich eine sehr militärisch geprägte Gesellschaft. Man sieht die Männer immer in Uniform posieren, Fotos, Gemälde und zwar auch in Friedenszeiten, weil diese letzten Jahre vor dem Ersten Weltkrieg waren ja Friedenszeiten, aber trotzdem war das äußerliche Gepräge sehr militaristisch. Das heißt, wer etwas aus sich machen wollte, ging damals zum Militär, das war prestigereich, man hat eine Position dort bekommen können und es war vor allem eine Möglichkeit aufzusteigen. Und in diesem militärischen Milieu, also genau gesagt im Dunstkreis des Generalstabes, des obersten militärischen Gremiums der K&K-Armee, da ereignet sich dieser sogenannte Fall Hofrichter.
Wie hat der jetzt begonnen? Wer der Hofrichter war, erfahren wir dann später, aber der Fall Hofrichter, wie trat der quasi ins Leben?
Das beginnt mit einem unerklärlichen Todesfall. Ein Offizier, Ende 20, pumper gesund, wie man sagt, stirbt unter eigenartigen Umständen. Dabei handelt es sich um Richard Marder. Ein starker Mann, hatte nie über irgendwelche Beschwerden geklagt, hat auch kein anstrengendes Manöver oder so absolviert. Und dem Generalstab gefällt jetzt dieser Todesfall nicht. Man hat ja oft so ein Gespür, irgendwas stimmt da nicht ganz. Das ist alles nicht so stimmig. Und jetzt beginnt das Militärgericht zu ermitteln. Das heißt, die fragen mal nach, wo war der Offizier die Tage vor seinem Tod? Hat er mit irgendjemandem Streit gehabt? Hat er vielleicht undurchsichtige Personen aufgesucht? Hat er sich, besonders wichtig, wir denken später an den Fall Redl, hat er sich vielleicht mit ausländischen Agenten getroffen? Weil Militärspionage war ja auch so ein Riesenthema in diesem Jahrzehnt vor dem Ersten Weltkrieg. Das heißt, man sucht. Und dann stößt man auf etwas, das stutzig macht, nämlich einen Werbebrief.
Einen Werbebrief? Also das ist jetzt gemessen an ausländischen Agenten ja dann doch eine eher schwache Spur, oder doch nicht?
Ja, aber wenn wir uns diesen Brief jetzt genauer ansehen, dann versteht man auch, warum da jetzt die Alarmglocken geschrillt haben. Man hat nämlich auch herausgefunden, dass Richard Marder vor seinem Tod einem Kollegen diesen Werbebrief gezeigt hat und sich furchtbar über die Gratisproben, die angefügt waren, aufgeregt hat und gesagt hat, das kann man aus dem Akt zitieren, eigentlich eine Frechheit, was einem heutzutage alles so zugeschickt wird. Ein gewisser Charles Francis, Hersteller für spezielle Produkte, hat dem Hauptmann Gratisproben zugeschickt, die sehr bekannt waren, wie du das gesagt hast.
Und was das für spezielle Produkte sind, hören wir in dem Originalbrief, der uns vorliegt.
Genau, nämlich der Originalbrief liegt heute noch im österreichischen Staatsarchiv auf. Und ich zitiere jetzt aus diesem originalen Werbebrief. Diskret, Rufzeichen.
Fang's gut an.
Hochwohlgeboren, Rufzeichen. Die vorzeitige Abnahme der Mannbarkeit ist eine Krankheit des neuen Jahrhunderts. Wir sind ja zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
Das gab es im 19. nicht. Egal.
Diese zu ergründen, Gegenmittel zu schaffen, war eine notwendige Arbeit erster ärztlicher Kapazität. Aufgrund eingehender Versuche gelang es endlich, ein Mittel zu finden, welches, ohne der Gesundheit zu schaden, wir sind jetzt bei einem Crime-Podcast, die männliche Potenz bedeutend erhöht. Wir erlauben uns an, bei einer Probe gratis vorzulegen. Urteilen Sie selbst, diese wird unsere beste Reklame sein. Gebrauchsanweisung, Doppelpunkt. Schachtel vorsichtig öffnen, Papier abreißen, Pillen ohne die Oblaten zu beschädigen entnehmen, beide circa eine halbe Stunde vor dem Koitus rasch nacheinander mit kaltem Wasser schlucken. Wirkung verblüffend. Pillen bald in Gebrauch nehmen, da ihr Inhalt an der Luft leicht verdirbt. Ihre gütige Bestellung erwartet, Adresse oben stehen, Zusendung diskret und raschest, hochachtungsvoll, Charles Francis.
Also, zuerst einmal muss man sagen, wer braucht denn so etwas?
Das hat auch der Richard Mader gesagt, der ist empört, der braucht sowas natürlich nicht. Allerdings hat dann der Hauptmann die Wirksamkeit dennoch überprüfen wollen.
Das war sicher ein rein wissenschaftliches
Ganz
Interesse.
Sicher. Ja. Er hat sie eingenommen, nur leider waren die Potenzmittel vergiftet und an dieser Vergiftung ist er gestorben.
Also doch nicht für die Gesundheit zuträglich.
Nein, weil bei diesen Gratisproben, die es übrigens auch noch heute gibt im österreichischen Staatsarchiv, handelt es sich um Potenzmittel oder als Potenzmittel getarnte Zyankali-Kapseln und andere Gifte. Arsen ist zum Beispiel auch dabei.
Und hier ganz wichtig, ich bin kein Pharmakologe, aber ich glaube, dass weder Zyankali noch Arsen potenzsteigernd sind.
Soweit kam es wahrscheinlich gar nicht, dass er diese Wirkung hätte antreten können.
Ich stelle mir das nur insoweit komisch vor, also jetzt hatte der das eine halbe Stunde vor seinem Koitus genommen. Weiß man irgendwie, was die Frau sich gedacht hat?
Du hast immer Fragen, ich würde so gerne beantworten, ich kann es leider nicht sagen.
Schade, ist nicht überliefert.
Aber worüber wir noch kurz sprechen, wir waren ja auch für diesen Fall im Staatsarchiv und haben uns diese Pillen angesehen. Und jetzt muss man unseren Zuhörern natürlich erklären, wie die aussehen. Das schaut ja wirklich entzückend aus. Ein wunderhübsches Schächtelchen mit diversen kleinen Präparaten, schön in rotem Seidenpapier eingewickelt. Alle beschrieben, was es genau ist. Eigentlich ein sehr hübsches Objekt. Und drauf haben wir auch das Siegel vom K&K Garnisonsgericht, weil das war natürlich ein Beweismittel. Also in unserem Staatsarchiv findet man wirklich Schätze, wenn man mal genauer hinschaut, die auch sehr viel mit Crime und mit bekannten Dingen zu tun haben. Jedenfalls Richard Mader war empört, hat sowas nicht gebraucht, ist dann leider trotzdem daran verstorben. Und im Laufe der Untersuchung kommt jetzt heraus, an 12 weitere Offiziere wurden diese Pillen ebenfalls verschickt. Man hat sie sichergestellt, deswegen hat man sie auch heute und untersuchen lassen.
Das heißt, die anderen 12 haben es aber nicht geschluckt?
Entweder haben sie es nicht geschluckt, oder sie haben vielleicht nur wenig genommen. Man kann sich sagen, gestorben ist nur Richard Mader.
Waren diese 12 weiteren Offiziere willkürlich ausgewählt? Also ging das quer durch die Bank? War das jemand, der die Armee nicht mochte? Oder gab es da einen Masterplan dahinter?
Da gab es Gemeinsamkeiten bei jenen Offizieren, die das zugeschickt bekommen haben. Und das hat dann auch der Untersuchungsrichter recht schnell erkannt. Nämlich alle diese Offiziere waren oder standen in einem gewissen Konkurrenzverhältnis zueinander. Sie gehörten nämlich alle zu einer Gruppe, aus denen für die nächsten Beförderungen ausgewählt worden wäre und nur einem aus der Gruppe jener Offiziere, die für höhere Positionen in Betracht gekommen wären, wurden die Pillen nicht versandt, dem Mörder.
Das war aber schon ziemlich deppert von ihm.
Also rückblickend, kann man den Fall jetzt natürlich
also
nicht psychologisch.
Also rückblickend gesehen, wenn man so etwas macht, sollte man sich selber auch schicken, damit man nicht so leicht auffliegt. Aber gut, er dachte ja wahrscheinlich, wie die meisten Täter, ich wäre nicht erwischt. Wer war jetzt der Mann, der seine Kollegen alle vergiften wollte?
Dieser Mann war der Offizier Adolf Hofrichter. Das war ein sehr gut aussehender Mann. Im Jahr 1909 ist er 29 Jahre alt. Er schaut ein bisschen aus wie eine Romanfigur von Arthur Schnitzler. Es gibt ja auch Fotos von ihm, Schnurrbart, sehr adrett in seiner Uniform. Und dieser Oberleutnant Adolf Hofrichter plant, im Generalstab Karriere zu machen. Allerdings hat er ein Problem. Zu viele andere Offiziere haben die gleichen Erwartungen.
Das wollen wir ändern.
Das bedeutet einfach für ihn, es gibt zu wenige Stellen und zu viele aussichtsreiche Mitbewerber. Das heißt, er konnte sich ausrechnen, realistische Chancen aufzusteigen, bevor er ein gewisses Alter hat, gab es nicht.
Das heißt, aufgrund klaren Karrierestruktur des Heeres konnte er sich wirklich ausrechnen.
Man konnte sich komplett ausrechnen. Er hat gewusst, dass 5 Personen, 5 Offiziere zwischen ihm und einem bedeutenden Schritt seiner Karriere standen. Das heißt, um die Gruppe seiner Konkurrenten zu verkleinern und seine Chancen zu steigern, fasst er jetzt einen perfiden Plan. Unter dem Decknamen Charles Francis, der eben diesen Brief als alter Ego geschrieben hat, der ein erfundener Spezialist für abnehmende Manneskraft war, sendet er die Werbebriefe an seine Konkurrenten. Und darin, wir haben es gerade gehört, preist er eben die große Wirksamkeit des Mittels an, das die männliche Potenz bedeutend erhöhen soll. Er weist auch noch darauf hin, dass die vorzeitige Abnahme der Mannbarkeit eine Krankheit des 9. Jahrhunderts sei. Also quasi viele Männer haben das, kein Problem, wenn
Gratis
sie das auch
Probe
nehmen.
Gleich dazu.
Man muss sich nicht genieren, kennt ja jeder das Problem. Und er schickt sie an 12 Personen.
Ja, warum 12? Das sind ja nur 5.
Ja, er hat wahrscheinlich angenommen, jeder wird es vielleicht doch nicht brauchen, aber wenn sie ein paar nur schlucken, dann ist
es. Ach so, ja, ich verstehe. Ja,
nehme ich nur im Nachhinein an, dann wird der Weg wahrscheinlich eher frei.
Wurde er gefasst, das ist immer so eine Frage, die eh klar ist, wenn man weiß, wie er heißt. Also wie kam er ihm dann auf die Schliche?
Durch diese Untersuchungen. Er blieb quasi nur über als Verdächtiger und er hat dann vor allem auch recht schnell gestanden. Also er dürfte die Nerven auch verloren haben, weil es ging dann wirklich blitzschnell. Er hat den Mord an Hauptmann Richard Mader gestanden und auch die Mordversuche an den anderen Konkurrenten und wurde dann 1910 verurteilt.
Verurteilt damals, wenn ich mir denke, der hat doch Militärangehörige töten wollen, in einem Fall sogar erfolgreich, muss ein ziemlich hartes Urteil gewesen sein.
Ja, aber doch wieder erstaunlich milde für die damalige Zeit. Er wurde nämlich wegen Mordversuches an Angehörigen des Generalstabes verurteilt und wegen des Mordes zu 20 Jahren verschärften schweren Kerker, also gleich beide Adjektive muss man da verwenden.
Kann man sich das vorstellen?
Einzelhaft teilweise, Ausgänge in dem Sinn, Spaziergänge durfte man nicht machen, man durfte eine gewisse Stundenanzahl pro Jahr mit Personen sprechen. Ich glaube, es gab sogar Unterschiede in Speisen, also man hat da schon sehr genau unterschieden. Und natürlich, es kam natürlich auch noch die Scham dazu, das heißt, wenn man auch noch zu schwer am Kerker verurteilt wird, dann ist das quasi öffentlich ein weiteres Zeichen, wie ruchlos die Tat eigentlich war.
Dieses trotzdem recht milde Urteil, auch wenn schwerer Kerker nicht zu behübschen ist, aber ich hätte eher so für Todesstrafe getippt, so wie du es erzählt hast, ist auch insoweit überraschend, weil die Anklageschrift ja wirklich klare Worte gesprochen hat.
Die war ja herrlich. Also ich weiß nicht, ob er es heute noch so macht. Aus der Anklageschrift wissen wir zum Beispiel, dass so Sätze drinnen standen wie aus dem Hinterhalt zugesandtes Gift wurde verwendet. Sie gehen da schon sehr drauf ein. Junge, hoffnungsvolle Offiziere sollten ahnungslos aus dem Leben gerissen werden. Also im Hofrichterakt sind schon sehr, sehr, sehr deutliche Worte zu finden, weil du gefragt hast, warum nicht die Todesstrafe? Also die Todesstrafe wurde ja bei Militärspionage ausgesprochen. Vielleicht wollte man doch einen Unterschied ziehen zwischen mit der einen Tat hast du das Leben eines Mannes genommen, aber mit einer Militärspionage gefährdest du das ganze Land. Das sind jetzt nur Vermutungen. Wir haben ja, heute kein Militärgericht mehr in Österreich. Aber 20 Jahre schwerer Kerker sind schon sehr lang. Aber eine andere Vermutung ist auch, Österreich war damals doch schon ein recht ausgereifter Rechtsstaat. Das heißt, wie 100 Jahre zuvor, jeder wird gleich gehängt, das gab es ja auch nicht mehr.
Das heißt, sein Motiv war nicht ein großer Spionageskandal oder irgendwas anderes, sondern schlicht und einfach, ich will Karriere machen im Heer und wer mir im Weg steht, wird weggeputzt.
Genau, und diese Kaltblütigkeit haben dann die Untersuchungsrichter und vor allem das Gericht dann schon ganz deutlich zu Papier gebracht, weil da würde ich jetzt auch gerne daraus zitieren. Es heißt zum Beispiel im Akt, vielleicht noch nie ist das Kriegsrecht zu einer Verhandlung berufen worden, der ein so grauenhaft originelles Verbrechen zugrunde lag, wie im vorliegenden Falle ein Verbrechen, durch welches das öffentliche Empfinden in und außerhalb unserer Monarchie in ungeheurem Maße aufgewühlt wurde.
Das sind schon recht klare Worte. Das heißt im Prinzip letztlich eine reine Bereicherungsabsicht durch die Karriere, die er da vor sich hatte. Und es zeigt auch eines recht deutlich, man sagt ja meistens bei Giftmorden, dass das Frauen machen, aber wir haben heute gelernt, auch Männer können zu Giftmorden tendieren.
Also dieser perfide Giftmord, der ist eindeutig diesem Mann zuzuschreiben. Vielleicht aber interessanter Hinweis von dir, vielleicht hat das ja auch das Militärgericht so erschreckt, weil man das nicht erwartet hat bei einem Mann. Wie du sagst, Frauen, so diese weibliche Form, jemand aus dem Weg, vielleicht galt das auch als besonders unmännlich, wer weiß, aber interessanter Hinweis.
Es ist ja 1909 verurteilt worden zu 20 Jahren schweren Kerker. Normalerweise hätte er dann bis 1929 sitzen müssen, aber wie wir alle wissen, ist dazwischen ja die Donaumonarchie zusammengebrochen. Hat ihm das genützt?
Ziemlich sicher. Ende 1918 zerfällt die Habsburger Monarchie. Er wird 1919 begnadigt. Das wird wohl damit zu tun haben, dass man die Gefängnisse frei haben wollte. Das war ja auch eine unglaubliche Wirtschaftskrise. Man konnte ja zum Teil die Häftlinge auch nicht mehr ernähren. Angeblich wurde er auch deswegen begnadigt, weil er bei einem Massenausbruch nicht mitgemacht hat. Das war dann auch wieder ein Grund, dass man gesagt hat, er hätte die Strafe eh abgesessen. Aber jedenfalls nach 1919 war er ein freier Mann. Und das ist einer der spektakulärsten Kriminalfälle der ausklingenden Donaumonarchie und würde auch durchaus das Zeug für eine Folge bei Netflix hergeben.
Absolut. Also ich meine, Giftmord mit den schönen Kostümen damals, das schaut ja auch sehr, sehr pittoresk aus.
Aber zeigt das nicht auch ein bisschen diesen äußeren Schein und was dahinter ist in der Donaumonarchie? Da haben wir diese stolzen Militärs und die schönen Frauen und diese ganzen Liebschaften aller Schnitzler und dahinter lauern dann aber solche Geschichten.
Es gab ja in der Donaumonarchie dieses geflügelte Wort, dass man gesagt hat, so eine schöne Armee haben wir gehabt und was haben wir damit getan? In Krieg geschickt haben wir es.
Das passt aber, das ist richtig österreichisch. Und es stimmt, es war eine schöne Armee vom Auftritt, diese multinationale Armee mit ihren wirklich sehr schönen Uniformen, mit ihrem eigenen Verhaltenskodex, aber sowas gab es dann halt natürlich auch.
Das waren einmal die Schattenseiten. Ja, liebe Martina, danke, dass du uns diese Geschichte mitgebracht hast. Wir haben daraus gelernt, wenn dir jemand Potenzmittel schickt, nicht einfach einnehmen, sondern vielleicht vorher analysieren lassen. Wichtiger Tipp für Menschen zu Hause, die das brauchen.
Und auch nicht selbst untersuchen, für die, die das natürlich nicht brauchen, auch nicht auf die Wirksamkeit testen.
Nein, um Gottes Willen, nein. Sondern vielleicht in den Labor deiner Wahl bringen lassen und eventuell dann die Strafverfolgungsbehörden rechtzeitig informieren, bevor irgendetwas Schlimmes passiert.
Genau, das heißt, wir geben unseren Hörern den Tipp mit, immer ein bisschen vorsichtig und stutzig sein.
Ganz genau. Ja, eine interessante Geschichte über die Verlogenheit, Potenzmittel und Intrigen in der K&K-Armee war früher halt auch nicht alles ganz so gut. Dann hören wir uns wieder beim nächsten Mal bei der nächsten Ausgabe von Krone Geschichte, der Podcast.